请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 2. Juli 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung von Mosaik, in der Uta Rindfleisch über Herausforderungen für die taiwanische Teeindustrie berichtet. Danach folgt den Rund um die Insel mit Elon Huang, Teil 3 des Interviews mit Lena und Kate über ihr Buchprojekt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Hochwasserschutz. Taiwans Präsident drängt auf Verabschiedung des Jahreshaushaltes. Taiwan will Regierungsplattform gegen transnationale Repressionen gründen. Ausbau von Chipkapazitäten in den USA. Taiwan verweist auf TSMC-Ankündigungen. In der vergangenen Woche hat Starkregen in weiten Teilen Taiwans für Überschwemmungen gesorgt. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat am heutigen Donnerstag angekündigt, die Zentralregierung werde weiter mit den Lokalregierungen zusammenarbeiten, um Hochwasserschutz voranzutreiben und die Katastrophenresilienz Taiwans zu stärken. Auf einer Veranstaltung des Jinan-Tempels in Taipeh rief er das Parlament dazu auf, schnellstmöglich den Haushalt der Zentralregierung für das Jahr 2026 zu verabschieden. Nur so könnten entsprechende Mittel für den Hochwasserschutz bereitgestellt werden. Gleichzeitig erinnerte er die Lokalregierungen daran, die Gründe für die Überschwemmungen zu untersuchen und Verbesserungsmaßnahmen vorzulegen. Taifune und Starkregen seien als Stresstest zu betrachten. Präsident Lai wies darauf hin, dass die Regenzeit aktuell im vollen Gange sei und auch die Taifunsaison kurz bevorstehe. Er appellierte an die parlamentarischen Fraktionen der Regierungs- und Oppositionsparteien, im Interesse der Sicherheit von Leben und Eigentum der Bevölkerung den Haushalt zu verabschieden. Sonst, so Lai weiter, könnte man nicht nur das vierjährige Hochwasserschutzprogramm in Höhe von 100 Milliarden Taiwan-Dollar nicht vorantreiben. Auch Katastrophenrücklagen könnten nicht in Anspruch genommen werden. Die Regierungspartei DPP, der Präsident Lai angehört, hat aktuell keine Mehrheit im Parlament. Zur Verabschiedung des Haushaltes sind daher auch Stimmen der Opposition notwendig. Der bei der Veranstaltung ebenfalls anwesende Bürgermeister Taipeis Jiang Wan sagte, im Angesicht von Extremwetter brauche Taiwan keine gegenseitigen Schuldzuweisungen, sondern sollte sich stattdessen vereint Naturkatastrophen entgegenstellen. Jiang gehört der Oppositionspartei KMT an. Nachdem gestern in der Volksrepublik China das Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit in Kraft getreten ist, hat der taiwanische Premierminister Zhou Rongtai am heutigen Donnerstag Maßnahmen zum Schutz der taiwanischen Bevölkerung angekündigt. Das neue Gesetz sieht vor, dass Handlungen oder Äußerungen, die aus Pekings Sicht der nationalen Einheit schaden, weltweit strafrechtlich verfolgt werden können. Experten zufolge stellt es damit auch ein Risiko für taiwanische Staatsbürger dar. In einer Pressekonferenz sagte dem Regierungssprecherin Michelle Lee, der Premierminister habe in der heutigen Kabinettssitzung angekündigt, die Kabinettsmitglieder Ma Yongcheng und Lin Mingxin zu beauftragen, eine Plattform auf Kabinettsebene zu bilden, um transnationaler Repression seitens China entgegenzuwirken. Die Plattform soll Kräfte des Innenministeriums, des Justizministeriums und der Festlandkommission bündeln. Premierminister Zhou habe außerdem das Außenministerium gebeten, die Zusammenarbeit mit befreundeten und verbündeten Ländern auszuweiten und internationale demokratische Kräfte zu bündeln, um gegen Chinas rücksichtsloses Verhalten vorzugehen. US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch gesagt, dass der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC die Größe der sich aktuell im Bau befindlichen Halbleiterfabrik in Arizona verdoppeln werde. Damit könnten die USA bis zum Ende seiner Amtszeit 2029 einen Anteil von 50% am globalen Chipmarkt haben, so Trump laut einem Bericht von Fox Business. Vor seiner Abreise von Joint Base Andrews in Maryland behauptete Trump weiter, aktuell hätten die USA keinen Anteil am globalen Chipsmarkt. Tatsächlich lagen 2022 10% der globalen Kapazitäten in der Chipherstellung in den USA. Trump hat in der Vergangenheit mehrmals Taiwan beschuldigt, den USA die Chipindustrie geklaut zu haben. Der taiwanische Wirtschaftsminister Kung Ming-Xing sagte am heutigen Donnerstag gegenüber Medienvertretern, dass in dieser Frage die Ankündigungen von TSMC maßgeblich seien. Er betonte, dass Taiwan aktuell führend in der Herstellung fortschrittlicher Halbleiter sei. Aktuell plane oder baue TSMC 16 Halbleiterfabriken in Taiwan, darunter auch Werke für die Advanced Packaging Technologie, COWOS. Raymond Green, der Direktor des American Institute in Taiwan, hat am heutigen Donnerstag verkündet, dass die Drohnenindustrie eine historische wirtschaftliche Chance für die USA und Taiwan darstelle. Es bestünde die Möglichkeit auf ein Platinum-Zeitalter, in dem man gemeinsam den Weg für die Schlüsseltechnologie der Zukunft aufzeige und Sicherheit in Taiwan sowie der Region gewährleiste. Green sprach auf einem von der Taichunger Stadtregierung veranstalteten Forum für die Drohnenindustrie. Dabei betonte er, künstliche Intelligenz und die Halbleiterindustrie würden den Handelszuwachs zwischen Taiwan und den USA befeuern. Drohnen würden neue Geschäftsmöglichkeiten bieten und hätten das Potenzial, die Sicherheit Taiwans zu erhöhen. Er führte zudem den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten als Beispiel dafür an, wie neue Technologien die Kriegsführung und geopolitische Verhältnisse verändern könnten. Taiwan habe einzigartiges Talent, umfassende Basisinfrastruktur und ein industrielles Ökosystem, Voraussetzungen, mit denen es sich einen weltweit führenden Wettbewerbsvorteil verschaffen könne. Die USA hätten wiederum einen starken Bedarf im Verteidigungsbereich, Fähigkeiten zur Systemintegration sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung. Damit könnten die USA taiwanischen Herstellern helfen, Kontakte zu Kunden in der demokratischen Welt zu knüpfen. Das taiwanische Kabinett hat am heutigen Donnerstag eine Gehaltserhöhung von 4% für aktive Soldaten sowie Beamte und Lehrer an öffentlichen Schulen vorgeschlagen. Das erklärte die Regierungssprecherin Michelle Lee am heutigen Donnerstag im Anschluss an die wöchentliche Kabinettssitzung. Das Kabinett habe zudem eine monatliche Zulage in Höhe von 2.000 Taiwan-Dollar für Führungspositionen und Stellen mit besonderen Fachanforderungen vorgeschlagen. Damit sollen herausragende Beamte dazu ermutigt werden, Führungspositionen zu übernehmen. Premierminister Chou Rong-tai habe weiter gesagt, dass die Gehaltserhöhungen vor dem Hintergrund der starken wirtschaftlichen Entwicklung Taiwans sowie dem Anstieg des Verbraucherpreisindexes vorgeschlagen wurden. Er hoffe auf die Unterstützung des Parlaments für den Vorschlag. Von den Änderungen sollen laut Taipei Times etwa 720.000 Personen profitieren. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 274,83 Punkte gesunken, das sind 0,58%. Damit lag der Abschlusskurs bei 46.744,16. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,02 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 27,82 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 2. Juli 2026. Heute ist es in Taiwan überwiegend sonnig bei Temperaturen bis zu 36 Grad im Norden und 37 Grad im Süden. In der Region Xiayi im Südwesten kommt es vereinzelt zu Gewittern und Regenschauern. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 3. Juli. Auch der Freitag ist in Taiwan inselweit sonnig mit Temperaturen bis 36 Grad im Norden sowie im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 2. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Teeindustrie in Taiwan sieht sich zwei großen Herausforderungen gegenüber. Zum einen fehlt es an Arbeitern, zum anderen haben die jungen Leute in Taiwan wenig Interesse an Tee. Wenn Sie mich das sagen hören, werden Sie sich vermutlich fragen, hat Taiwan der Welt nicht den Bubble-Tee und Boba-Tee gebracht? Ja, das ist schon richtig und tatsächlich gibt es kleine Ladenfronten, an denen diese Tees verkauft werden in Taiwan wie Sand am Meer. Diese Tees werden aber nicht so sehr als Tee, sondern eher als Snack wahrgenommen und die Tees, die dort verwendet werden, sind meistens preiswerte Import-Tees. Auch Cafés muss man gewöhnlich nicht lange suchen, während Teehäuser heutzutage eher seltener anzutreffen sind. Tee hat auch im Büro ein Imageproblem, denn wenn man sich dort einen Kaffee aufgießt, dann wird das als ein Zeichen von Arbeitswillen gesehen, denn Kaffee gilt als Energiebooster, während wenn jemand sich Tee aufbrüht, der durchaus ebenso Koffein enthält, man eher das Gefühl hat, derjenige möchte eine Pause einlegen. Über diese Herausforderungen habe ich mich am Beispiel des Teegebietes Pinglin mit Herrn Su Yen Shuo, dem Leiter der Nordfiliale der Taiwan Tee- und Getränkeforschungsanstalt, unterhalten.
Tee trinken ist Ausdruck eines Lebensstils. Gegenwärtig wird Tee trinken eher als etwas Traditionelles angesehen, etwas, was ältere Leute machen. Deshalb sind junge Leute nicht mehr so daran interessiert. Wenn wir das mit Kaffee und Whisky vergleichen, so sind die in ihrer Werbung sehr erfolgreich. Heutzutage hat man das Bild, dass Leute, die Kaffee trinken, sich darauf verstehen, das Leben zu genießen. Man sieht vor seinem geistigen Auge, wie Leute in hippen Cafés sitzen, arbeiten und Kaffee trinken. Whisky wiederum wird als ein Getränk gesehen, das erfolgreiche Menschen trinken. Die Werbung zeigt hier meist einen erfolgreichen Mann, der in einem Schloss sitzt und ein Glas Whisky in der Hand hält. Tee muss auch versuchen, ein neues Bild zu schaffen, das junge Leute anspricht.
Der Verband der jungen Teebauern in Pinglin zum Beispiel versucht ja, nun so ein neues Bild zu kreieren.
Ja, wir haben mit ihnen diskutiert, wie man junge Leute an Tee heranführen kann. Im Moment ist es halt meist noch so, dass Teegeschäfte in Taiwan eher etwas düster wirken und drinnen ein alter Mann sitzt. An den Teepackungen sind keine Preise angebracht. Auch wenn nun jemand an Tees großes Interesse hat, wird er sich in solch einer Umgebung nicht unbedingt sehr wohl fühlen. Wenn derjenige sich trotzdem hinsetzt und sich mit dem Verkäufer unterhält, dann fühlt er sich verpflichtet, auch etwas zu kaufen. Auf Nachfrage heißt es dann, dass 600 Gramm 3000 Taiwan-Dollar kosten. Das übersteigt dann meistens das Budget des Interessenten. Einerseits arbeiten wir also daran, den jungen Teetrinkern ein neues Bild zu vermitteln, andererseits aber auch daran, den Tee erschwinglich zu machen. Das können wir zum Beispiel dadurch machen, dass wir kleinere Packungen anbieten, denn Leute sind durchaus bereit, etwas Neues auszuprobieren. Wenn es also ein Produkt gibt, dessen Preis bei 100, 200 Taiwan-Dollar liegt oder immerhin unter 500, dann sind die jungen Leute eher bereit, das zu kaufen und auszuprobieren. So kann man dann leichter einen Zugang gewinnen. Früher konnten wir eine Handelsmesse nur für Tee veranstalten. Heute umfasst die Messe neben Tee auch noch Kaffee und Spirituosen, wobei Tee fast die kleinste Fläche einnimmt. Das zeigt, wie sehr sich der Markt verändert hat. Unser Tee ist zwar sehr gut, aber die Marktakzeptanz lässt zu wünschen übrig.
Einige der Teebauern bemühen sich nun, eigene Marken zu kreieren, und auch der Verband der jungen Teebauern in Pinglin ist dabei, eine Marke zu etablieren.
Ja, das ist etwas Neues. Früher waren der Teeanbau und die Teeherstellung voneinander getrennt. Die Teebauern haben die Teeblätter nach der Ernte also an die Teefabriken abgeliefert und diese haben den Tee für den Export produziert. Als dieses Gesetz abgeschafft wurde, war es möglich, den Teeanbau und die Teeproduktion miteinander zu verbinden. Damit war dann auch die Voraussetzung für die Schaffung eigener Marken gegeben. Das hat seine Vor- und Nachteile. Einerseits kann man seine eigenen Besonderheiten herausarbeiten und die Konsumenten, die auf diese Besonderheiten ansprechen, werden dann diese Tees kaufen. Das geht noch ganz gut, solange wir nicht von sehr großen Mengen reden. Wenn dann aber eine größere Produktion erreicht wird, dann kann die Arbeit sehr leicht zu viel werden, denn die nötigen Mitarbeiter zu finden ist sehr schwierig. Daher geht jetzt eher der Trend zu einer gemeinsamen Marke, weshalb wir den jungen Teebauern in Pinglin geraten haben, eine Cooperative zu gründen. Das hat den Vorteil, dass man eine Arbeitsteilung vornehmen kann und sich einige Leute um das Marketing kümmern, während sich ein Teil um den Teeanbau kümmert und ein anderer Teil um die Teeproduktion. So kann ein positiver Kreislauf gestartet werden.
Sie haben im Teehaus der Kooperative der jungen Teebauern auch mehrmals als sogenannter eintägiger Filialleiter gewirkt. Können Sie uns von Ihren Erfahrungen dabei berichten?
Ich denke,
Ich finde, das Teehaus, das Sie eingerichtet haben, entspricht sehr gut dem, was junge Leute akzeptieren können. Sie haben diversifizierte Produkte geschaffen. Zum Beispiel haben Sie eine Süßigkeit aus rotem Guaven- und Baojong-Tee kreiert. Und jetzt bieten Sie auch ein paar Gerichte zum Mittagessen an. Das kommt bei jungen Leuten alles ziemlich gut an. Den eintägigen Filialleiter mache ich unentgeltlich. Das gibt mir die Gelegenheit herauszufinden, was die Kunden von ihrem Tee halten und auch zu sehen, wie sich die Kundschaft zusammensetzt. Bei dieser Gelegenheit habe ich 3 verschiedene Tees vorgestellt. Baojong-Tee, Honig-Schwarztee und alten Baojong-Tee. Dabei kann man sehen, wie jeder Kunde auf die unterschiedlichen Tees reagiert. Was wir bei der Teeforschungsanstalt für gut halten, kommt nicht unbedingt immer so gut an. Während umgekehrt, was wir nicht so gut finden, manchmal wiederum recht gut ankommt. Jeder Konsument hat unterschiedliche Ideen. Es war für mich sehr interessant zu sehen, was die Konsumenten am besten akzeptieren können. So kann ich den Teebauern Tipps geben, wie sie ihre Produktion anpassen können. Ich bin der Meinung, wir müssen in Zukunft Tees für eine mittlere Preisklasse produzieren. Bisher produzieren wir eher die Extreme, zum einen die sogenannten kommerziellen Tees, zum Beispiel für die Bubble-Tees oder die in Flaschen abgefüllten Tees, und zum anderen die Premium-Tees. Das heißt, wir springen von 300 Taiwan-Dollar direkt auf 3000 Taiwan-Dollar. Dazwischen gibt es nichts. Bei Kaffee ist das hier in Taiwan anders. Da gibt es in den Convenience-Stores Kaffee für 30 Taiwan-Dollar. In Cafés kostet er vielleicht 300. Und es gibt auch Premium-Kaffee für 3000. Junge Leute können also in den Convenience-Stores erste Erfahrungen machen. Wenn sie dann nach etwas Besserem suchen, können sie in ein Café gehen und so sich auch entsprechend ihrer wirtschaftlichen Lage weiter vorarbeiten. Beim Tee fehlen die Zwischenschritte. Da geht es von den Tea-Shakes direkt zum Premium-Tee. Deswegen gibt es oft eine Scheu, einen Teehandel zu betreten. Wir wollen also Produkte schaffen, die von der Qualität besser sind als die Tea-Shakes, aber auch nicht so teuer wie die Premium-Tees. Um das zu ermöglichen, müssen wir natürlich Wege finden, die Kosten zu senken und die Produktionsmenge zu steigern.
Wie lässt sich die Produktionsmenge steigern? Ist es in Pingling nicht so, dass jede Teefarm nur von einer Kleinfamilie betrieben wird?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weshalb wir den Plan vorgelegt haben, eine gemeinsame Teefabrik zu bauen. Wir hätten auch ein geeignetes Grundstück dafür. Wenn die jungen Teebauern diese gemeinsame Teefabrik hätten, dann könnten sie auch eine sehr gleichmäßige Qualität produzieren. Für die Markenprodukte der Cooperative veranstalten die jungen Teebauern derzeit nach jeder Teeernte eine Bewertung, um zu bestimmen, welcher Tee dafür eingekauft wird. Dabei gibt es jeweils Qualitätsunterschiede, die durch Mischen verschiedener Tees ausgeglichen werden. Eine solche Teefabrik könnte auch Arbeitskräfte sparen, denn egal ob 300 Zin produziert werden oder 3000 Zin, die Anzahl der Arbeiter ist dieselbe, weshalb die Arbeiterkosten dadurch natürlich gesenkt werden können. Leider ist der Bau dieser Teefabrik wegen der Wasserschutzbestimmungen in Pingling mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Wir haben nun einen Ausweg gefunden, denn für Bauten, die der Allgemeinheit dienen, gelten weniger strikte Bestimmungen. Allerdings fehlen nur noch die Gelder für diesen Bau. Am besten wäre es, wenn die Regierung den Bau dieser Teefabrik übernehmen würde und die Teebauern dann Miete zahlen würden. Das wäre für die zukünftige Entwicklung dieses Teegebiets äußerst wichtig.
Soweit dieses Gespräch mit dem Filialleiter Su der Tee- und Getränkeforschungsanstalt Filiale Nord. Ich darf mich heute von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Lena und Kate. Lena, eine Studentin aus Berlin, die an einem Projekt arbeitet, nämlich ein Taiwan-Buch, mit dem sie deutsche Studenten Taiwan näher bringen möchte. Und Kate, eine Deutschdozentin der Suzhou-Universität, die Lena bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt.
Und du hast ja schon die Taiwan-Zeitung erwähnt vorher. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das Buch ist wesentlich aufwendiger jetzt. Wie würdest du den Unterschied zwischen Taiwan-Zeitung und einem Taiwan-Buch oder dem jetzigen Projekt beschreiben?
Ja, die Taiwan-Zeitung war vor allem hochschulintern erstmal ausgerichtet, weil ich da eben ganz konkret über meine Erfahrungen an der NTUA gesprochen habe, weil diese Erfahrungen haben mir damals gefehlt. Also das fand ich auch gut. Ich fand es toll, dass ich an eine Uni gehen konnte, wo ich ganz neue Erfahrungen sammeln konnte und noch niemand vor mir über, ja, mir sozusagen schon mal ein Bild mit an die Hand geben konnte. Aber gleichzeitig dachte ich mir, vielleicht ist es für andere auch irgendwie schön, mal zu erfahren, okay, wie habe ich das erlebt und wäre das vielleicht auch was für die Person selbst. Und genau, deshalb konnte ich da aber einfach meine Perspektive wiedergeben und damit war es aber eben auch nur eine Perspektive, die ich in dieser Zeitung präsentiert habe. Und jetzt bei dem Buch ist es natürlich wesentlich komplexer, weil eben ganz viele unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt werden. Ja, und das Buch ist jetzt eben auch ein Projekt, was auch wirklich dafür gedacht ist, dass taiwanische Perspektiven sichtbar werden. Und damit ist natürlich auch ein Ziel dieses Buches, dass es eben auch verbreitet werden kann. Mhm. Und dass, wenn es fertig ist, wir das Buch auch als Anknüpfungspunkt nutzen können und vielleicht damit ein, zwei Präsentationen, Veranstaltungen planen, die dann wiederum als Vernetzungstreffen wirksam werden können.
Dazu kann ich auch einen Punkt ergänzen. Also der große Unterschied für mich ist, in der Zeitung hat Lena vor allem ihre eigene Eindruck geteilt und in neuem Buch kommen jetzt direkt die taiwanischen Studierenden zu Wort. Und für viele deutsche LeserInnen wird das vielleicht der allererste Kontakt mit der taiwanischen Perspektive sein. Ja, genau.
Also es klingt ja auch, das ist jetzt nicht einfach ein informativer Guide, sondern das sind viele, viele persönliche Einblicke. Also ich glaube, du hast dann nicht unbedingt so, mach das, Schritt 1, Schritt 2, sondern du hast viele oder ihr habt da viele persönliche Einblicke reingebracht.
Ja, ja. Genau.
Ich denke, das ist eher sehr persönlicher Eindruck. Mhm. Ja, wenn ich an meine eigene Zeit in Deutschland denkt, viele Leute haben Taiwan erst durch mich und unsere Gespräche so überhaupt richtig kennengelernt. Und genauso funktioniert das Buch auch. Es lebt von dem authentischen Berichten, den persönlichen Erfahrungen und Erlebnis der Studierenden. Es ist nicht so ein trockener Reiseführer, sondern vielmehr eine Sammlung echter Geschichten.
Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wenn du jetzt nach Deutschland zurückkehrst, was steht als nächstes an mit diesem Projekt?
Ja, ich habe jetzt erstmal hier in Taiwan sehr viel Material gesammelt und habe mittlerweile auch schon die Struktur des Buches erarbeitet, also wie so eine Art Kapitelabfolge. Und es war auch wichtig, dass ich hier vor Ort auch schon anfange, die ersten Texte zu setzen, weil ich natürlich bestimmtes Material auch nur hier in Taiwan erarbeiten kann und mir auch bewusst sein muss, wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich eben nicht mehr so frei arbeiten wie hier, sondern dann sind mir eben auch Grenzen gesetzt und dann geht's auch wirklich einfach nur noch um die Umsetzung. Das heißt, ich muss dann vor allem das ganze Material ins Layout übertragen und da geht's dann natürlich auch um Feinarbeit, also wie Detailtypografie. Das bedeutet, dass eben ja die Texte auch nach bestimmten Regeln gesetzt werden. Und ein großer Teil ist natürlich auch die Korrektur. Und dann geht's letztendlich auch um die Materialwahl, die natürlich auch immer von Geldern abhängig ist und die ganze Produktion des Buches. Und genau, wenn dann das Buch aber einmal gedruckt ist, dann ja sind die weiteren Schritte, Präsentationen zu organisieren und dass wir uns Gedanken machen, wie wir das Buch eben als Ausgangspunkt nutzen können, um ja das, was in diesem Buch schon zusammengefasst ist, eben trotzdem nochmal nach außen zu tragen. Zum Beispiel gibt's an meiner Universität zum Semesterende immer eine Ausstellung und das ist natürlich auch eine großartige Gelegenheit, um ja dieses Buch zu zeigen und die Geschichten, die in diesem Buch zusammengefasst sind, auch nach außen zu tragen.
Mhm. Hast du einen Zeitrahmen für ungefähr, wann das Buch rauskommen soll?
Ja, da habe ich mir eine Deadline gesetzt und ich glaube, das ist auch eine große Erkenntnis in dem Projekt, dass dieses Projekt könnte ewig weiter wachsen und es gibt immer noch Punkte, wo ich mir denke, ach, das wäre doch interessant noch mit reinzunehmen oder noch eine Person, die spannend ist und einen Beitrag leisten könnte. Aber es geht dann eben auch darum, eine Grenze zu setzen und zu sagen, bis hierhin reichen die Kapazitäten und bis hierhin reicht die Zeit und die Deadline ist unsere Semesterendausstellung und die findet statt Ende Juli. Das heißt, ich habe den Druck für Anfang Juli geplant.
Ah, okay. Ciao. Viel Erfolg.
Also es geht sportlich weiter in Deutschland mit der Umsetzung.
Und dieses Projekt soll Interesse am Austausch mit Taiwan wecken. Was würdet ihr Studierenden sagen, die noch unsicher sind, ob sie diesen Schritt nach Taiwan wagen sollten? Warum sollten sie nach Taiwan kommen?
Also mich persönlich hat Taiwan komplett überzeugt. Also als ich hier das erste Mal als Austauschstudentin herkam, dachte ich mir, Taiwan ist von der Größe her überschaubar. Das heißt, ich gucke mir das Land 4 Monate an und dann habe ich wahrscheinlich auch schon viele Orte gesehen und dann geht's das nächste Mal wieder woanders hin. Aber es kam dann doch ganz anders. Jetzt bin ich schon ein zweites Mal hier und plane auch schon den nächsten Aufenthalt, einfach weil dieses Land so unfassbar vielfältig ist und sehr, sehr faszinierend und ich auf extrem offene Menschen getroffen bin. Und diese große Offenheit ein enormes Potenzial bietet, um wirklich zusammenzuarbeiten und gemeinsam Dinge in Bewegung zu setzen. Und ich finde, dass auch auf akademischer Ebene, so wie ich das erlebt habe, sich Deutschland und Taiwan ganz gut ergänzen. Also weil ich schon auch Unterschiede in den Lehrmethoden zwischen Deutschland und Taiwan beobachten konnte. Aber denke, dass genau diese Unterschiede eben auch eine großartige Chance bieten, um voneinander zu lernen und sich in den Kompetenzen gegenseitig zu stärken. Ja, und insgesamt würde ich einfach sagen, wenn es ums Zögern vorm Auslandssemester geht, dass Vertrauen ganz wichtig ist. Weil zum Beispiel ich habe eben in Berlin noch Kate kennengelernt und ich finde, sobald man Kontakte zu Menschen knüpft, ist man nicht mehr alleine. Und dann klärt sich auch alles. Dann hat man für jedes Problem Menschen, die einem zur Seite stehen. Und ich wusste, ich kenne schon Kate vor Ort und habe dann auch ganz schnell noch andere Austauschstudierende kennengelernt, habe meine taiwanischen Kommilitoninnen kennengelernt. Und dann, ja, konnte ich mich einfach voll auf die Erfahrung einlassen. Und ich finde auch, Offenheit ist nochmal ganz wichtig, weil so ein Auslandssemester bringt auch viele Überraschungen mit sich. Und die können wirklich ganz neue
Lebensweg eröffnet.
Genau, ja.
Also heute haben wir morgens auch ein Gespräch mit 2 Deutschen und dann sie sind auch der Meinung, dass Taiwan liegt an einem sehr guten Punkt, also direkt am Herzen der Asien, kann man sagen. Also man kann überall schnell fliegen, vielleicht nach Japan, Korea oder in den Süden, nach Thailand, Vietnam oder Indonesien. Also Taiwan ist schon ein praktischer Ort für die Abenteuer. Genau. Und ja, in Taipei ist das Leben auch sehr convenient und sehr günstig für die Deutsche. Ja, genau. Also denke ich, hier ist schon ein guter Start in den Asien.
Ja, dann herzlich willkommen an alle Studierenden, die nach Taiwan kommen möchten oder sie das noch überlegen. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch noch für die Fortsetzung des Projekts alles Gute oder viel Erfolg.
Dankeschön.
Das war der 3. und letzte Teil meines Gespräches mit Lena und Kate, mit denen ich mich über Lenas Projekt, nämlich ein Taiwan-Buch, unterhalten habe, bei dem sie von Kate tatkräftig unterstützt wird. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 2. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.